Faszinierend, der Podcast zum Thema Muskeln, Faszien und oft unerklärliche Beschwerden. Am Mikrofon Thilo Mörgen und im Gespräch Dr. Lea Overmann. Sie zählt zu den preisgekrönten Nachwuchswissenschaftlerinnen im Bereich der klinischen Psychologie und Medizinforschung rund um Faszien und deren Einfluss auf chronische Schmerzen sowie deren Wechselwirkungen mit psychischen Erkrankungen wie der Depression, setzten ihre Arbeiten wichtige Impulse. Sie erhielt 2024 den Wissenschaftspreis der Osteopathie-Stiftung. Guten Tag, Frau Dr. Overmann.
Ja, zunächst erstmal hallo und vielen Dank für diese großartige Möglichkeit, über unsere neuesten Forschungen zu sprechen.
Sie beschäftigen sich ja preisgekrönt wissenschaftlich mit dem Thema myofasziale Schmerzen und mit emotionalen Themen wie Depression. Heinrich Heine hat zum Thema Schmerz ein romantisches Gedicht geschrieben und Robert Schumann hat es vertont. Und das Quartetto Rotterdam mit Anna Franken hat es musikalisch spannend interpretiert. Hier also jetzt der Ausschnitt zum Thema Schmerz.
Die alten bösen Lieder, die Träume bös und dick, die lasst uns jetzt begraben, holt einen großen Sarg. Wisst ihr, warum der Sarg so groß und schwer mag sein? Ich send auch meine Liebe und meinen Schmerz hinein.
Wir lösen uns also nicht leicht von Schmerzen und lösen nicht leicht Schmerzen. Soweit also die romantische Poesie und Kunst Heinrich Heines. Dennoch, die Entzauberung der Welt ist eine Aufgabe der Wissenschaft. Da lässt sich manch eine alte Vorstellung zu Grabe tragen, beziehungsweise dürfen wir uns von alten Vorstellungen verabschieden. Ihre preisgekrönte Arbeit bzw. ihre Arbeiten legt die Frage nahe, weniger Nackenschmerzen durch Entspannung von Muskeln und Faszien. Sie nennen dazu die Technik myofaszialer Release. Ich hatte einen Patientenheim Krankenhausaufenthalt mit starken Nackenschmerzen und Schulterbeschwerden, der freundlich diagnostisch klare Orthopäde des Patienten schloss ernste Dinge aus und erkannte Verspannungen. Sein Tipp: in den Biergarten gehen und sich bei einem Bierchen erholen. Geht das? Was würden Sie empfehlen, Frau Dr. Overmann?
Ja, also den einen oder anderen Abend kann man das Biergartenmodell vielleicht doch mal in Betracht ziehen, um fair zu sein. Aber nur, wenn man natürlich den Sinn auf Kontakte pflegen legt und auf Entspannung, weil wir wissen ja mittlerweile, dass soziale Kontakte auch ein wichtiger Standbein sind für mentale und körperliche Gesundheit. Aber langfristig würde ich da natürlich andere Empfehlungen aussprechen.
Welche wären das?
Also, ich gehe erstmal noch mal ganz kurz auf das ein, was der Arzt sagte, was nicht ernst ist, ne? Ist ja nichts Ernstes. Was bedeutet das überhaupt? Also im klassischen schulmedizinischen Sinne sagt man dann, ja, sie haben keine Fraktur, keinen Tumor, keine neurologischen Ausfälle, das ist jetzt nichts Ernstes. Aber wenn wir uns dann mal die Patienten anschauen, die wirklich chronische Schmerzen haben, ist es halt schon ein extremer Leidensdruck. Meistens kommen dazu ja noch psychische Erkrankungen, was das Ganze noch komplexer macht. Und dann würde ich schon sagen, es ist was Ernstes. Und zwischen Ignorieren und Operieren haben wir da eben einen großen Spielraum für viele Interventionen, wo dann eben auch die myofasziale Arbeit liegt, die Sie gerade auch kurz angeschnitten hatten, was natürlich dann auch eine Empfehlung von mir wäre.
Was genau ist denn ein myofaszialer Release? Tut das weh oder wie gehen Sie da manualtherapeutisch vor?
Genau, bevor ich jetzt nochmal spezifisch auf myofaszialen Release eingehe, würde ich gerne nochmal kurz erklären, wie wir arbeiten. Der Patient kommt da nicht rein und sagt, wir haben chronische Schmerzen und wir sagen, ja, legen Sie sich hin, wir machen eine Faszientherapie, sondern zunächst kommt natürlich erstmal eine ausführliche Befundung, dass wir erstmal ein Bild von dem Patienten bekommen, wie sieht der Schmerz aus, was bringt der Patient mit, bringt er Stressoren mit, vielleicht auch vom Arbeitsplatz, und dann schauen wir uns natürlich den gesamten Lippenpatienten an, die Haltung und schließen nochmal ein paar andere Sachen aus und gucken, welche Struktur ist denn wirklich betroffen. Und wenn wir dann sagen oder denken, okay, die Faszie ist jetzt betroffen und der Patient braucht jetzt eine Myofaszial-Release, dann entscheiden wir uns für eine Technik. Und es gibt da die direkte Technik. Ein Beispiel dafür wäre die Triggerpunktbehandlung. Ich glaube, das ist so die meisten Leute auch kennen und vielleicht auch schon Gänsehaut bekommen, weil es können relativ unangenehm sein. Denn eine direkte Technik ist eben, man geht in die Spannung rein, man gibt Druck, man dehnt und es ist eben direkt. Und dann gibt es noch die indirekte Technik, wo man eben aus dem Schmerz sozusagen rausgeht. Man fühlt in dem Gewebe, wo ist die größte Spannung und bringt dann das Gewebe dahin, wo die wenigste Spannung ist. Das ist auch die Technik, die wir meistens oder die ich meistens anwende. Und die Idee dahinter ist eben, wenn wir sofort in den Schmerz reingehen, dann baut der Körper erstmal eine Schutzspannung auf oder eine Abwehrhaltung. Wie wenn uns zum Beispiel plötzlich jemand einen auf die Schulter haut, zucken wir erstmal zusammen. Und bei der indirekten Technik, da wollen wir eben die Selbstregulation vom Körper fördern. Also, dass wir eben mit dem Körper aus dem Schmerz rausgehen und dieser dann die Spannung löst.
Sie sagen, aus dieser Spannung herausgehen. Wie kann das aussehen? Also ich habe jetzt, sage ich mal, einen verspannten Nacken oder eine verspannte Schulter. Wie gehe ich dann aus dem Schmerz heraus? Also was machen Sie, damit ich da aus der Spannung herausgehe?
Ja, also verspannt in dem Sinne wäre dann ja der Muskel. Also wir schauen natürlich, uns ein bisschen angucken, wo welcher Muskel ist wirklich hyperton oder auffällig, sage ich jetzt mal. Dann schaue ich mir an, wie ich den Patient hinlege, dass ich den Muskel am besten fühlen kann und die Faszie da drin. Und dann schaue ich wirklich, gehe ich mit dem Muskel in bestimmte Richtungen, das ist eine Millimeterarbeit, und gucke, wo ist die größte Spannung oder wo möchte der Muskel beziehungsweise das Gewebe hin. Und dann gehe ich sozusagen mit dem Körper, mit dem Muskel mit in die geringste Spannung. Ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann.
Also. Ja, es klingt auf jeden Fall nach einer, sage ich mal, gut ausgebildeten und sehr sensiblen Arbeit. Sie müssen dafür oder auch Therapeuten und Therapeutinnen wohl ganz gute Spürer sein. Dazu habe ich was von Herrn Schleip und dem Herrn Müller-Wohlfahrt. Vielleicht hören wir uns das mal gemeinsam nochmal an.
Eben eine Massage, die nicht nur an der Oberfläche streichelt, sondern die versucht, in die Septen, in das Perimysium, in die Gefäßnervenstricke im Muskelinneren, dort verhärtete Stellen zu finden und die zu lösen, die könnte die Muskelspindeln verbessern.
Wir alle haben ja Fingerspitzengefühl und das im erweiterten Sinne hilft mir zu sehen, da gibt es eine Nervenbahn von den Fingerkuppen zum Gehirn und hin und her und hin und her. Und jetzt habe ich im Gehirn so und so viele Verletzungen gespeichert. Das ist 20.000, 30.000, 40.000 ähnliche Verletzungen. Und die Spiegelzellen, die schalten jetzt hin und her. Das geht wie so ein Switch. Und das Gehirn sagt mir, was ich da unter den Fingern habe.
Also beim Herrn Müller-Wohlfahrt sagt das Gehirn, was er unterm Finger hat. Und bei Herrn Professor Schleip wird es also quasi in die Septen hineingedrückt. Das hat mich jetzt gerade an das erinnert, was Sie vorhin als Triggerpunktbehandlung genannt haben. Wie wird man, Sie haben ja gesagt, es ist Millimeterarbeit. Und man merkt ja auch, dass Sie engagiert sind dafür, diese Ausbildungen besser zu machen. Wie wird man denn ein guter Spürer oder Spürerin? Und was wären da Ihre Vorschläge für eine gute fachliche Ausbildung in diese Richtung?
Genau, wie wird man ein guter Spürer? Also ich bin auch der Meinung, das beginnt irgendwo im Kopf, dass man es auch wirklich möchte und auch lernt, seinen Fingern eben zu vertrauen. Weil ja, wie ich schon sagte, es ist wirklich Millimeterarbeit, die verschiedenen Gewebe eben auch zu erkennen, zu fühlen. Und dann kommt es natürlich drauf an, auf die Praxis. Wie der auch schon sagte, dass man wirklich hunderte von Patienten wirklich behandelt, verschiedene Gewebe anfasst und wirklich jeden Tag auch im Training ist und genau das eben auch spüren möchte. Es gibt ja auch zwei verschiedene Arten von Therapeuten. Eher die, die wirklich direkt sind und eher auf Übungen und Triggerpunktbehandlungen. Und dann gibt es ja auch wirklich die Menschen, die wirklich den Patienten tiefer fühlen möchten und eben auch auch dann ihre Hände so schulen. Ja, jetzt eine konkrete Ausbildung zu empfehlen ist relativ, ja, ist jetzt nicht so einfach. Mir jetzt in diesem typischen Ausbildungsberuf in der Physiotherapie fehlt, ist wirklich diese strukturierte Herangehensweise, die ich gerade schon beschrieben hätte, dass man auch wirklich zu der Struktur kommt, die eben betroffen ist und ein Gespür für den Patienten bekommt. Aber in dem physiotherapeutischen Studium als auch in einigen osteopathischen Ausbildungen, da wird das wirklich auch sehr gut gefördert, dass man ein gutes Gespür bekommt und wie man das eben auch lernt.
Das ist ja auch etwas, das gute Spüren könnte natürlich auch etwas, sage ich mal, fühlig sein. Also, dass man einfach, dass es sehr stark nach Gefühl geht, aber man muss oder Frau sehr genau doch wissen, was verläuft da? Also welcher Muskel ist da? Wie verläuft er? Welche Funktion er hat? Oder wie passiert das, dass man quasi das Gefühl mit dem Verstand koppelt? Weil gerade Sie als Wissenschaftlerin und dann noch preisgekrönt haben das ja eigentlich vorbildlich gemacht.
Also das Gefühl entwickelt sich auf Basis von standardisierten Befunden. Also zunächst braucht man ja erstmal eine Struktur, wie ich den Patienten überhaupt ich sage jetzt einfach mal angehe, ne? Dass ich ihn befrage, dass ich mir ein Bild mache über den Patienten, dass ich teste, was für Strukturen betroffen sind. Und wenn ich das 100, 200, 300, 400 Mal gemacht habe, dann ist es so verankert, dass man sagen kann, ich habe jetzt ein Gefühl dafür, dass ich mir jetzt nicht mal den ganzen Patienten anschauen muss, sondern wahrscheinlich die und die Struktur eben betroffen ist. Aber ganz am Anfang steht nicht das Gefühl, was ich jetzt einfach habe, sondern wirklich eine fundierte, standardisierte Befundung.
Wie sieht denn das bei Problemen im Nacken aus? Welche Muskeln und Faszien sind denn davon betroffen?
Genau, wenn man sich jetzt mal die aktuellen Studien anschaut, dann kommen vor allem drei Muskeln immer wieder hervor. Und zwar, das ist einmal auf der ventralen, die ventralen Halsmuskeln, das bedeutet die an der vorderen Seite des Halses, der Sternocleidomastoideus und der Musculus scalenii und auf der hinteren Seite den Muskel, den wir ja auch untersucht haben, der obere Trapezius. Und bei Patienten mit chronischen Schmerzen, aber auch Patienten mit Depression, sage ich jetzt schon mal im Voraus, die verändern eben die Kopfhaltung in Forward Position heißt es. Das heißt, der Kopf geht weiter nach vorne. Dadurch sind die Muskeln eben verkürzt im ventralen, im vorderen Bereich. Aber da die Biomechanik sich ja ändert, ist der Trapezius auch sehr häufig dann hyperton, weil der viel mehr Gewicht halten muss. Und dadurch ist der, wie gesagt, hyperton. Und es ist eben nicht nur auf muskulärer Ebene zu sehen, sondern auch auf faszialer Ebene, dass diese, vor allem diese drei Muskeln sind relativ häufig jetzt schon in Studien vorgekommen, dass diese eben auch steifer und dicker werden.
Und damit schlechter beweglich und sie ziehen gewaltig.
Das hat erstmal einen Einfluss genau auf den gesamten muskuloskeletalen Bereich, ne? Also dass unsere Haltung nochmal verschlechter wird, aber eben auch, dass der Schmerz nochmal mehr getriggert wird, wenn wir die Faszien so viele Dysfunktionen haben. Aber wie wir ja auch feststellen konnten, dass es auch Auswirkungen auf den mentalen Bereich hat.
Ja, das haben Sie auch in einer sehr umfangreichen Meta-Analyse wissenschaftlich untersucht. Das Thema myofasziale Entspannung und Nackenschmerzen. Es waren, glaube ich, über 1700 Studien, die Sie da durchgeforstet haben, um dann, glaube ich, noch 10 randomisierte, kontrollierte Studien mit immerhin über 500 Teilnehmern in den Zirkel der Studien zu nehmen, die gewisse Evidenzen oder die Einschlusskriterien eben erfüllten oder Evidenzen aufweisen. Und ein Ergebnis Ihrer großartigen Fleißarbeit da war, Auswirkungen auf die Schmerzlinderung werden beobachtet, was auf Vorteile der myofaszialen Entspannung bei der Behandlung von chronischen Nackenschmerzen hindeutet. Was könnten Sie jetzt hier Patienten und Patientinnen als Tipp mitgeben und was manuell arbeiten Therapeutinnen und Therapeuten?
Also zunächst einmal haben wir die Meta-Analyse ja zur Basis gemacht, um darauf aufzubauen, die experimentellen Studien eben darauf aufzubauen. Und zwar genau wollten wir halt eben die wissenschaftliche Grundlage erstmal vom myofaszialen Release erkunden. Und auf der einen Seite haben wir eben herausgefunden, dass myofaszialer Release eben ein hohes Potenzial hat, um dort weiter zu forschen und dass auch Forschungslücken eben noch da sind. Das ist erstmal für uns Wissenschaftler wichtig, damit wir in einem Feld forschen, wo eben noch Forschungsbedarf ist. Für den Therapeuten bedeutet das, dass myofaszialer Release eben eine vielversprechende Technik ist, wenn sie gezielt und professionell angewandt wird, und für Patientinnen, dass wer unter chronischen Nackenschmerzen leidet, dass dieser eben unter regelmäßigen Behandlungen profitieren könnte.
Regelmäßige Behandlung. Sie haben aber auch schon die experimentelle Studie angesprochen. Da sind Sie ja dann nochmal auch ein Stück weiter gegangen, nämlich zwischen, Sie haben Zusammenhänge erforscht, dann zwischen chronischen Nackenschmerzen und Depressionen, was ja vielleicht den Antrieb, in eine Behandlung zu gehen, nochmal verringern könnte oder, sage ich mal, die Hoffnung darauf, dass eine Behandlung nutzen könnte, wenn ich mir so eine Depression vorstelle. Viele Menschen machen ja die Erfahrung mit diesen Krankheiten. Und eine Studie, die haben Sie, glaube ich, auch zitiert, die Burden-Studie von 2020, gibt an, dass fast die Hälfte der Befragten in Deutschland im letzten Jahr Nackenbeschwerden hatten. Und laut Studie der Barmer Krankenkasse leidet, glaube ich, jeder Zehnte in Deutschland unter Depressionen. Zumindest weiß dann auch noch jeder Dritte Burnout-Symptome auf. Wie stellt man eigentlich wissenschaftlich in einer experimentellen Studie fest, wann jemand Nackenschmerzen hat? Und was ich eigentlich für noch viel schwieriger halte, wann hat jemand eine Depression?
Ja, also wie Sie das auch schon beschrieben haben, Nackenschmerzen und Depressionen sind wirklich sehr häufige Erkrankungen in der westlichen Bevölkerung. Wenn man sich jetzt nochmal Studien anschaut, sagt man, dass ungefähr 65% der Patienten, die chronische Nackenschmerzen haben, auch Depressionen gleichzeitig haben. Das ist so der Durchschnitt von den Studien, die es gibt. Aber einzelne Studien sagen sogar 80-85% der Patienten mit chronischen Schmerzen haben sogar auch depressive Symptome. Was natürlich schon mal zeigt, dass es sehr häufig zusammen auftritt und da wahrscheinlich auch Verbindungen sind. Und bevor man ja so eine experimentelle Studie durchführt, fragt man sich ja natürlich, was für Messinstrumente sind jetzt für meine Patienten am besten, für meine Studie, welche sind valide, und für die haben wir uns für den PHQ-9, das ist ein Fragebogen mit 9 Fragen, entschieden, weil der eben schon sehr häufig angewandt wurde. Dadurch können wir davon ausgehen, dass er relativ valide ist und er ist auch schnell durchführbar. Da beantwortet der Patient eben 9 Fragen über seinen Alltag, über seine Gefühlswelt und wie er sich funktionell auch, ob er sich behindert fühlt im Alltag durch diese Beschwerden. Und damit kann man eben einschätzen, ob der Patient Depression hat. Und wenn wir uns die Nackenschmerzen anschauen, dort war erstmal wichtig, natürlich die Region, also die anatomische Zone, einzugrenzen. Das geht dann vom Hinterkopf, vom Occiput bis zum Übergang zur Wirbelsäule, den C7, der Wirbel. Das ist so die Region, worin der Schmerz liegen muss. Chronische Schmerzen werden definiert, als dass sie eben länger als 3 Monate bestehen müssen. Und dann wollten wir natürlich auch noch wissen, inwieweit der Patient mit den Schmerzen eben leben muss. Also wie häufig kommt der Schmerz und wie stark ist der Schmerz, wenn er dann da ist? Und dann gibt es da beispielsweise eine Schmerzskala von 0 bis 10. 0 ist kein Schmerz, 10 ist nicht auszuhaltender Schmerz.
Wie ist der Zusammenhang eigentlich auch zwischen Nackenschmerzen und Depression? Also ich könnte mir vorstellen, einige würden sagen, ja klar, du bist schlecht drauf, da musst du dich nicht wundern, wenn du Nackenschmerzen hast. Aber ich könnte mir auch umgekehrt vorstellen, ich habe Nackenschmerzen und bin schlecht drauf oder habe eine Depression. Wie sind da die Zusammenhänge aus Ihrer Sicht?
Die Zusammenhänge zwischen Nackenschmerzen und Depression, die kann man zunächst sieht man erst einmal, dass viele physiologische Marker eben bei beiden Erkrankungen sehr deutlich auftreten. Das ist auf der einen Seite schon mal diese Head-Forward-Position, die ich gerade sagte, also diese Veränderung der Haltung, die beide aufweisen. Dann die Druckschmerztoleranz, also dass sie eben, wenn man in das Gewebe geht, schneller Schmerzen auch empfinden. Die Herzratenvariabilität, als auch, was wir ja herausgefunden haben bei den den Studien, dass die Faszien sich auch bei beiden verändern, also steifer werden und dicker werden. Das ist einmal, wenn beide zusammen auftreten, aber auch bei einzeln auftretenden, also Patienten, die jetzt nur chronische Schmerzen haben oder Patienten, die nur Depression haben. Also diese gleichen physiologischen Marker, die immer wieder auftreten. Und ein Bereich, den ich noch wichtig finde anzusprechen, ist das interozeptive System. Und zwar ist das Nervensystem, was eben dem Gehirn über die Homöostase eine Auskunft gibt, also das Gleichgewicht im Körper. Wie ist die Herzrate? Wie ist die Atmung? Wie ist die Temperatur im Körper? Und diese Information wird eben unter anderem über Emotionen auch verarbeitet. Und man dachte jetzt zunächst erstmal, dass es nur in den typischen Bauchorganen, die sagen, okay, wir haben jetzt Hunger, beispielsweise. Aber man hat jetzt rausgefunden, dass diese Rezeptoren eben auch in einer Vielzahl in Faszien vorkommen. Was eben bedeutet, dass das System, wenn wir verklebte Faszien haben, wenn die dicker werden, immer wieder eine Info an das Gehirn gibt. Hier sind Dysfunktionen. Und das wird unter anderem eben über Emotionen auch verarbeitet. Ein gutes Beispiel finde ich immer, dass, wenn man sich das Herz anschaut, wir schreiben eine Prüfung, das Herz schlägt schneller, das interozeptive System gibt dem Gehirn diese Info und wir empfinden dann Aufgeregtheit oder vielleicht sogar Angst. Und genauso ist es eben auch mit den Faszien. Wenn wir jetzt die Trapezfaszie, also die Nackenfaszie zum Beispiel, sehr lange verklebt haben, gibt es immer wieder Informationen zum Gehirn. Und dann kann es dazu führen, dass wir beispielsweise so ein Druckempfinden fühlen oder Nervosität. Genau, und darüber ist eben diese mentale und Faszienebene auch verbunden. Genau.
Das klingt jetzt wirklich sehr spannend, weil das würde ja bedeuten, also Sie reden ja von Informationsweitergabe. Und heutzutage stellt man sich vor, Informationsweitergabe, das hat was wie mit Computern zu tun. Das ist quasi wie eine 0 und eine 1 und da wird eine Information halt weitergeben, der Schalter ist an oder aus und von mir aus viele tausende Schalter. Was Sie aber jetzt gesagt haben, ist ja, dass anscheinend, wenn ich es richtig verstanden habe, ich probiere das mal, dass dann in den Faszien selber Zellen sind, die Informationen weitergeben über Dysfunktion, aber diese Informationen beinhalten auch emotionale Informationen. Das heißt, die können auch Gefühle quasi direkt auslösen. Habe ich das dann so richtig verstanden?
Also sie geben dem Gehirn die Information, eben dass hier eine Dysfunktion vorliegt, sie jetzt nicht direkt Emotionen, die da durch das Nervengewebe fließt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das Gehirn verarbeitet diese Information unter anderem eben über die Ausschüttung von Emotionen.
Ja, vielen Dank, da haben Sie was Wichtiges klargestellt. Das ist natürlich auch eine neue Dimension, glaube ich, für die Psychosomatik in der Medizin oder in der Psychologie, oder?
Eine neue Dimension, ja. Auf jeden Fall. Also genau, das Verständnis von psychosomatischer Medizin wurde dadurch auf jeden Fall erweitert. Ja, genau.
Experimente haben ja, wie in der Wissenschaft gesagt, eben oft gesagt wird, eine hohe Evidenz, logische Klarheit, Stichhaltigkeit, Nachvollziehbarkeit. Wie haben Sie es eigentlich hinbekommen, dass die Kontrollgruppe, brauchen Sie ja dann, die keine Behandlung erhalten hat und damit den Vergleich zu Methoden ermöglicht. Wie haben Sie es also hinbekommen, eine solche Nichtbehandlung relevant zu konstruieren? Das ist ja eigentlich fast schon ein philosophisches Problem. Tucholsky hat das mal so beschrieben und der wird hier von Lutz Görner, ich mache es mal als Einspieler, zitiert.
Ein Loch ist da, wo etwas nicht ist. Das Loch ist ein ewiger Kompagnon des Nichtlochs. Loch allein kommt nicht vor. So leid es mir tut. Wäre überall etwas, dann gäbe es kein Loch, aber auch keine Philosophie und erst recht keine Religion, als welche aus dem Loch kommt. Die Maus könnte nicht leben ohne es. Der Mensch auch nicht.
Also im Ernst, wie ist es Ihnen gelungen, eine solch wichtige Kontrollgruppe oder Placebo-Gruppe zu konstruieren?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, das war für mich am Anfang auch eine ganz neue Erfahrung. um das überhaupt durchzuführen, habe ich wirklich sehr viel geübt, um damit sich die Gruppe natürlich auch behandelt fühlt. Und zunächst war das auch komisch bei den Erstbehandlungen, aber dann hat man da so eine Routine bekommen, dass man es auch wirklich selbst als Behandlung verkaufen konnte. Und für uns war natürlich ganz zentral, dass sich die Placebo-Gruppe genauso behandelt fühlen muss wie eben die Interventionsgruppe. Und dadurch haben wir versucht, alles identisch aufzubauen. Also der gleiche Raum, der Patient hat die gleiche Position eingenommen, die gleiche Region wurde behandelt, die gleichen Fragebögen. Man geht sogar so weit, dass die Raumtemperatur gleich ist wie bei den anderen Patienten. Und dann haben wir natürlich das nochmal ein bisschen verstärkt, indem die Patienten zum Beispiel eine Schutzbrille aufbekommen haben, weil wir haben ja mit einem Laser gearbeitet, einem Placebo-Laser. Und wir haben zum Beispiel auch noch in dem Raum Bücher platziert über Lasertherapie, damit das noch ein bisschen ansehnlicher ist. Und dieser Laser, den haben wir uns natürlich nicht einfach ausgedacht, sondern der wurde schon validiert und in anderen Studien eben auch verwendet, so dass wir da auf einer validen Grundbasis eben gearbeitet haben.
Also in dem Sinne haben Sie dann eine wichtige Überzeugungsarbeit geleistet für etwas, was nicht stattfindet, also eine Behandlung quasi.
Genau, ja.
Sie haben ja vorhin gesagt, das, was ich versucht habe, ich hoffe, ich habe es jetzt gelernt, dass die Informationen über Nichtfunktionen ans Hirn weitergeleitet werden und eventuell also auch emotional interpretiert werden.
Mhm.
Was ich oft kenne, ist, dass dann manche Ärzte, Ärztinnen, Therapeuten zu den Menschen sagen, ja, dann reiß dich mal zusammen, wenn es dir nicht so gut geht, jetzt hab dich doch nicht so, nimm es doch nicht so ernst, hast du deine Mittel geschluckt? Das ist ja oft die alltägliche Seite der psychischen Erkrankung im privaten Umfeld. Und selbst Ärzte und Ärzte sind davon nicht gefeit, die Psyche und damit die seelische Selbstverantwortung des Einzelnen etwas schnell an den Pranger zu stellen. Oder das Soma als die körperlich mögliche Erkrankung, also mehr im Keim medikamentöser Nebel zu verschleiern. Sie schreiben in einer Ihrer Studien, es gibt eben diesen bidirektionalen, also wechselseitige Beziehung zwischen psychologischen Faktoren und faszialen Eigenschaften und plädieren eben für eine Integration von psychologischen Ansätzen und manualtherapeutischen faszialen Vorgehensweisen. Ein Kollege von Ihnen in Köln schildert das wie folgt.
Die reinste Ärzte-Odyssee hinter sich. Der Hintergrund ist, dass die unter der Vorstellung, ich habe eine körperliche Symptomatik, zu einem Internisten gehen, zu einem Hausarzt gehen, zu einem Gynäkologen gehen und dann untersucht werden und dann hören, schlimmstenfalls, sie haben nichts. Was ja nicht richtig ist, die haben ja Beschwerden, aber die haben nicht eine der typischen diagnosefähigen Erkrankungen. Und weil sie darüber enttäuscht sind und sich nicht verstanden fühlen, gehen sie zum Nächsten. Wenn die Patientinnen und Patienten zu uns kommen, bitten wir sie, sämtliche Vorbefunde mitzubringen und versuchen dann, die Überzeugung der Patientinnen und Patienten so weiterzuentwickeln, dass wir sagen, da ist doch eine schlimme Sache, dass sie von Arzt zu Arzt gelaufen sind. Ich kann gut einfühlen, dass sie da enttäuscht sind. Es gibt zu viele Befunde, die scheinbar unauffällig sind. Aber haben Sie eine Idee, wie es trotzdem entstehen kann, dass Sie so Beschwerden haben? Dann sagen die, nö, keine Ahnung. Und dann wäre es ein grober Fehler zu fragen, Sie haben Stress, das alles psychisch, weil das ist ja den Patienten nicht bewusst.
Ist das die Vorgehensweise, dass man sagt, naja, das ist dir nicht bewusst der Blick dann eigentlich, hatte ich jetzt den Eindruck, auf der Psyche lastet?
Ja, also erstmal sehr interessant, was der Herr Albus war das.
Herr Albus, ja.
Genau, Albus da gesagt hat, die Erfahrung mache ich tatsächlich auch sehr häufig hier. Also es kommen viele Patienten zu uns, die auch einfach bei 100 Ärzten schon waren und nicht mehr weiter wissen. Aber grundsätzlich kann man einfach nicht sagen, es ist jetzt einfach nur psychisch oder sie haben nichts Körperliches. Ich meine, die Ärzte machen ja zum Beispiel MRTs, Blutbilder, aber sie gucken sich ja nicht den ganzen Körper an. Sie fühlen ja nicht das Gewebe und alles drumherum. Und deswegen kann man auch nicht sagen, es ist nur von einer Sache. Wenn jetzt körperlich alles abgeklärt wurde, ist es psychisch, sondern es ist wirklich immer ein Zusammenspiel. Und da muss man dann einfach den Patienten wirklich, ja, packen, dass man auf irgendwie dazu kommt, dass man ihn auf allen Bereichen irgendwie unterstützt, ne?
Ja, dass quasi in der Faszie Sensorik ist, die eine Rückmeldung gibt und die auch die Psyche mit steuern kann, beziehungsweise das Hirn trifft eine Entscheidung. Und gleichzeitig haben sie festgestellt, dass die Struktur und die Art der Faszie sich verändert, ne? Dicker werden kann, haben sie, glaube ich, gesagt, und steifer, ne? Ja, genau. Müssten Psychologen, auch Psychosomatiker, so wie Professor Albus, nicht vielleicht doch mehr Wert darauf legen, weil sie es ja auch jetzt gesagt haben, dass es eine körperliche Untersuchungsmöglichkeit gibt und quasi eine psychische, wie das Gespräch, ja? Müsste da nicht was verändert werden?
Ja, also grundsätzlich, was ja auch unsere Studien zeigen, ist einfach psychologische und körpertherapeutische Ansätze gehören einfach zusammen. Es kommen immer mehr Studien, es wird immer deutlicher. Und wir konnten ja auch in der experimentellen Studie wirklich zeigen, dass nicht nur die Faszien dicker und steifer werden bei depressiven Patienten, sondern dass wir, wenn wir die behandeln, dass wir auch wirklich einen signifikanten Einfluss darauf haben, dass unsere positiven Emotionen gesteigert werden. Und das ist da nochmal wieder so eine richtige Kernaussage meiner Meinung nach, dass wir das einfach nicht separieren können.
Genau, das denke ich, es könnte gut sein, dass wir da mehr forschen müssten. Da haben Sie ja auch einen Kollegen, den Herrn Brandl, der hat das mal wie folgt geschildert.
Da zeigen die Kenntnisse der letzten Jahre auch das, was zum Beispiel Professor Janis Michalak in seinen Depressionsforschungen zum myofaszialen Gewebe aufgezeigt hat, dass hier eine Verbindung besteht. Seltsamerweise wird seit, 100 Jahren Körperpsychotherapie gemacht und jetzt kommen wir langsam dahinter, dass das tatsächlich auch eine Wirkung hat und können es wissenschaftlich nachweisen. Und wir wissen, dass zum Beispiel die Abnahme der Gewebesteifigkeit für jedes Newtonmeter, was diese Gewebesteifigkeit da abnimmt, dafür kann ich 4 negative Adjektive praktisch weniger erinnern. Also das heißt, ich habe so einen Shift in meiner Aufmerksamkeit weg von eher der Wahrnehmung negativer Dinge, eher hin wieder zu positiv.
Das sind ja gerade Dinge, die er da schildert, die, glaube ich, das bestätigen, was Sie jetzt gerade vorher erzählt haben, ne? Dass es da Zusammenhänge auch gibt.
Genau, er hat das eigentlich nochmal bestätigt. Positive Emotionen nochmal mehr werden und gefördert werden durch eben die Faszienbehandlung.
Ja, Sie sind natürlich jetzt vorbildlich ausgebildet. Sie sind ja auch Osteopathin. Das heißt, Sie kennen sich sehr gut mit manueller Therapie aus. Und Sie kennen damit auch die Probleme und Chancen der manuellen Therapie und Sie sind gleichzeitig wissenschaftliche Expertin im physiologischen, aber auch im psychologischen Kontext. Gibt denn unser Gesundheitssystem bisher her, dass man, wie von Ihnen beobachtet, interdisziplinär mit Patienten und Patientinnen arbeitet?
Ja, Osteopathin finde ich immer ein bisschen schwer zu sagen, weil anerkannt ist der Beruf ja noch nicht, aber man hat eben, man arbeitet mit osteopathischen Techniken, sage ich jetzt einfach mal. Genau, in der Realität können wir leider nicht von interdisziplinärer Arbeit reden. In einigen Reha-Kliniken kann man das schon finden, wo nicht mehr solche Hierarchien sind, wo einfach Ärzte und Heilberufe an einem Tisch sitzen und über den Patienten reden, aber in der Realität, in der Praxis können wir das halt wirklich gar nicht auffinden. Und auch zwischen Heilberufen nicht und aber auch nicht zwischen Arzt und Heilberufen. Und wir werden aber ehrlich gesagt in der zum Beispiel in der physiotherapeutischen Ausbildung, im Studium ist das anders, da lernen wir ja wirklich auch im direkten Zugang zu mit Patienten zu arbeiten, also dass wir auch wirklich Empfehlungen aussprechen können und die Tools dafür bekommen, zu sagen, sie bräuchten jetzt mal ein Blutbild oder sie müssten nochmal zum Kardiologen. Aber in der physiotherapeutischen Ausbildung, die ja noch Standard ist in Deutschland, lernt man das eben nicht. Und das ist ja eben schon, man wird ja auf dieses interdisziplinäre Denken auch gar nicht vorbereitet. Also wir haben jetzt Psychologie im Lehrplan, alles nur theoretisch. Aber kein Therapeut würde sich jetzt rausnehmen, eine Empfehlung zu besprechen, einen Patienten wirklich auch zum Psychologen zu schicken. Und Genau, das was ich noch mal ganz kurz anspreche, das sieht man auch wieder jetzt auch in der Digitalisierung. Also es wird ja auch für Physiotherapeuten jetzt Pflicht, aber wir haben keine Einsicht in die Patientenakte und wir werden sie wahrscheinlich auch nicht bekommen. Das ist ja noch in der Diskussion und das zeigt ja mal wieder, dass die Heilberufe halt wirklich häufig auch einfach nicht in dem System mit drin sind und es auch eigentlich gar nicht so gewollt ist, interdisziplinär zu arbeiten, weil es dadurch wieder erschwert wird. Und man müsste sich, um das zu ändern, wirklich überlegen, ob man die Akademisierung nicht mal vorantreibt. Man muss in Kommunikation gehen und wirklich große Strukturen im Gesundheitssystem selbst ändern, um das zu verbessern, was natürlich für den Patienten viel besser wäre.
Das System ändern ist natürlich ein großes Vorhaben, wobei, ja, wenn ich das von Ihnen höre, denke ich, jawohl, machen Sie mal und würde mich freuen, es würde so in diese Richtung gehen. Wie sind denn da Ihre Zukunftsplanungen? Sie haben jetzt wirklich preisgekrönt Ihre Untersuchungen gemacht. Ich denke, man konnte hören, dass die sehr spannend sind und auch sehr anregend, in Zukunft Dinge neu zu betrachten und neu anzugehen. Aber wie gehen Sie Ihre Zukunft an? Was können wir noch von Ihnen, Frau Dr. Obermann, erwarten?
Also das Forschungsfeld ist wirklich noch sehr breit. Es warten noch sehr viele spannende Forschungen, aber es geht ja auch wirklich in dem Bereich auch ziemlich voran im Moment bei den Faszien. Der Herr Brandl hat ja zum Beispiel auch schon einiges in letzter Zeit rausgebracht. Ich persönlich bin jetzt gerade eher in der Praxis tätig und mache ein paar kleinere Projekte mit Herrn Dr. Schleib. Haben wir zum Beispiel im Themenfeld Berührungsmedizin ein Kapitel geschrieben für ein Buch. Aber langfristig möchte ich auf jeden Fall wieder in die Lehre gehen, also dass man wirklich auch Studenten motiviert, in dem Bereich weiter zu forschen und auch wirklich das Mindset langfristig eben ändert und dann auch die Forschungen vorantreibt.
Ja, das wäre wirklich sehr wünschenswert, auch wenn Sie noch mehr und größere Forschungsvorhaben dran teilhaben dürften und auch unternehmen könnten. Professor Michalak, der war ja auch quasi so ein bisschen Ihr Mentor.
Gerade praktiziere ich jetzt schon seit knapp 10 Jahren Neidangong bei Meister Shen. Und ja, ich habe eine lange Erfahrung und das ist eine große Bereicherung für mein Leben gewesen, Qigong, den Zugang zu Qigong zu finden.
Er hat ja auch wegen auch letztendlich Ihren Forschungsansatz mit unterstützt. Das hat er zumindest mal auf einem Online-Kongress so erklärt. Könnten solche Bewegungsformen wie Qigong, Tai Chi oder Yoga als Tipp zur Bewegung für Patienten und Patientinnen genutzt werden?
Also wenn ich an der Stelle noch mal kurz auf unsere zweite Studie eingehen dürfte.
Ja.
Dort haben wir ja auch mit einer Gruppe gearbeitet, die eben gesund ist, ohne chronische Schmerzen, ohne Depression und die Faszien untersucht im Vergleich zu einer Gruppe, die eben die chronischen Schmerzen und Depressionen hatten. Und es war total bereichert, mit diesen Menschen zu arbeiten. Die waren oft auch schon zwischen 50 und 70. Das war so der Durchschnitt. Auch sehr körperlich gearbeitet. Und da kam man natürlich ins Gespräch, warum haben Sie denn keine Schmerzen und warum geht's Ihnen denn gut, sage ich jetzt einfach mal. Und da kam immer wieder heraus, wenn ich Schmerzen habe, dann gehe ich trotzdem weiter, weil wenn ich nicht mehr gehe, hilft es auch nicht, dass die Schmerzen weniger werden. Ganz oft habe ich auch gehört, ich bin auch noch im Sportverein, ich mache noch Volleyball oder Tennis. Ich kann das zwar nicht mehr richtig durchführen, aber ich habe diese sozialen Kontakte und ich mache dann die Kräftigung und die Dehnung mit. Und in der Praxis sehe ich halt häufig, dass das Sport einfach als oder generell Bewegung als Pflichttermin, als Anstrengung, als ich weiß nicht, ob ich das noch in meinen Tagesablauf bekomme. Und wenn ich es dann schaffe, ist es nochmal Stress für mich. Und das ist irgendwo so der Schlüsselkernpunkt für mich, dass das wieder verändert wird, dass Menschen eben wieder Spaß an der Bewegung haben und lernen, dass es einfach zum Menschsein dazugehört und es eben kein Pflichttermin ist. Und deswegen sage ich immer, es gibt so viele schöne Bereiche an Sport, an Übungen, aber ich bin eher der Meinung, der Patient sollte einiges ausprobieren und das, woran er Freude findet, sollte er dann wirklich auch langfristig durchführen. Weil deswegen empfehle ich meistens nicht einzelne Sportarten oder so, sondern wirklich finden Sie die Bewegung Spannung wieder am Sport, die Freude wieder an der Bewegung.
Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr empathische Art und auch sehr motivierende Art, Menschen einen Tipp zu geben, Bewegung als Medizin zu nutzen. Ja, da möchte ich mich wirklich ganz herzlich bedanken für Ihr Interview, Frau Dr. Obermann. Und ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und mögen Sie der Wissenschaft erhalten bleiben und die Finanzierungen Ihrer Zukunft da großzügig ausgelegt werden.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit.